von mir. Schön, dass doch noch so viele da sind. Freut mich sehr. Ja, das Thema Christus in uns, das fiel mir ganz schnell ein, als ich gefragt wurde, ob ich wieder mal eine Predigt übernehme. Denn das Buch von dem Major Ian Thomas, das lag mir schon ganz lange auf dem Herzen. Christus in euch. Das ist schon 1968 erschienen. Der Ian Thomas war der Begründer der Fackelträger, die ja in mehreren Ländern so ihre Arbeit machen. Und dann kam jetzt am letzten Dienstag, die Folie kam jetzt vorhin gar nicht, da gibt es ja so ein Rooted-Webinar. Und jetzt letzten Dienstag in dem Vortrag von Jörg Albrecht ging es auch um die geistlichen Entwicklungsschritte. Er hatte dazu eine Folie, die mich an die Präsentation von Daniel erinnerte. Daniel Flexig hat am Mitte April eine Predigt darum, wo es auch um die Phasen des Glaubens ging. Genau, ich sehe es auch da, wunderbar. So, und da ging es so ein bisschen darum, warum es bei vielen Christen nach ihrer Entscheidung und vielen Schritten irgendwann nicht mehr weitergeht und sie frustriert wie vor einer Mauer stehen bleiben. Und genau damit beschäftigt sich auch Ian Thomas in seinem Buch, das schon ganz lange erschien, weil er das auch bei vielen Pastoren, Predigern und Leitern von Werken bemerkte und sie auch eher mit seinem Buch uns und die Leiter und auch mich aufrütteln wollte. Also das ist so der Inhalt des Buches. Und er vergleicht es so ein bisschen mit dem Weg des Volkes, das aus Ägypten von Mose geführt wurde und dann stehen blieb und das nicht wagte, weitere Schritte zu gehen in das gelobte Land und da so ihre Kreise zogen. Die sind ja 40 Jahre praktisch im Kreis gelaufen und manchmal geht uns das auch so. Genau. Und jetzt bei Christus in uns will er uns daran erinnern, wir haben es ja besser als damals, weil wir haben inzwischen schon Jesus. Das hatten die ja nicht. Und das ist so das Interessante, dass das Wort Christus in uns, das kann man 196 Mal im Neuen Testament lesen. Dass Christus in uns ist und Christus im Christen. Also Christus ist in uns mit seinem Heiligen Geist. Ne? Das ist ja das, was wir auch dann Pfingsten feiern, dass wir den Heiligen Geist bekommen haben. Aber wir haben ihn ja schon, wir erinnern ja bloß immer wieder daran. Und das steht 24 Mal im Johannesevangelium, zum Beispiel in dem Gleichnis vom Weinstock und den Reben, 164 Mal in den Paulusbriefen und 8 Mal in der Apostelgeschichte und dem Petrusbrief. Und ganz besonders im Johannesevangelium ist das ein zentrales Thema, Jesus, bleiben in Jesus. Und er beschreibt damit eine ganz enge, lebendige Beziehung zu Jesus, die unser Leben prägen und verändern kann, wenn wir es zulassen. Das ist eben immer der Punkt. Fest verbunden. Also Jesus, das Brot des Lebens in Johannes Kapitel 6, Vers 56. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt fest in meiner Gegenwart und genauso bleibe ich untrennbar in ihm. Als er das seinen Jüngern gesagt hat, konnten die das ja gar nicht verstehen. Das ist sowas, was wir erst hinterher verstehen können, wenn wir das Abendmahl einnehmen. Also bleiben wir in ihm. Das ist immer wieder die Erinnerung. Und die Bildrede vom Weinstock. Ich selbst bin der Weinstock, sagt Jesus, und ihr seid die Weinreben. Jeder, der mit mir verbunden bleibt, so wie ich fest mit ihm verbunden bin, der bringt viel Frucht hervor. Und das ist so das, die Bedingung, in ihm bleiben, mit ihm leben. Und das ist für Paulus auch immer ganz wichtig. Da habe ich jetzt nur drei Stellen ausgewählt, einmal im Galater 2,20. Oh, das ist ganz klein. Deshalb lebe ich von jetzt an nicht mehr nur für mich allein, sondern in mir lebt der Messias.
Das Leben, das ich jetzt in meinem menschlichen Körper führe, das lebe ich im Vertrauen auf den Sohn Gottes. Er hat mir seine Liebe erwiesen und sich selbst für mich in den Tod gegeben. Oder er schreibt im Epheserbrief, Kapitel 3, Vers 17, mein Gebet ist, dass der Messias durch das Vertrauen auf Gott in eurem Herzen eine bleibende Wohnung bezieht und dass ihr eingewurzelt werdet in der Liebe und durch sie auf ein festes Fundament aufgebaut werdet. Und im Kolosserbrief, gleich am Anfang, Kapitel 1, Vers 27b, es ist die neue Wirklichkeit, der Messias lebt in euch. Und dadurch lebt in euch auch die Hoffnung, einmal ganz und gar von der wunderbaren, herrlichen Gegenwart Gottes ergriffen und durchdrungen zu werden. Und das ist es, was Jesus ja will. Also, das ist eine enge Beziehung zwischen dem Schöpfer und seinem Geschöpf. Und es ist die engste Beziehung, die es überhaupt gibt. Er will auf dem Thron unseres Herzens sitzen. Aber wir müssen das immer wieder zulassen und ihm glauben, ihm vertrauen und ihm alles zutrauen. Wie oft steht da unser sogenannter gesunder Menschenverstand dagegen, der aber nur letztendlich aus unseren Erfahrungen und Erlebnissen schöpft. Und manchmal sind das ja auch schöne Erlebnisse, wie vorhin die Gebetserhörungen. Aber ganz oft, wenn es der gesunde Menschenverstand ist, dann ist es so ein Aber, das kann doch nicht sein. Und ja. Aber Christus hat Größeres mit uns vor. Und der hat ja auch gesagt, siehe, ich mache alles neu. Also wir, seine Geschöpfe, sollen unser Leben mit ihm teilen. Das sehen wir schon an Adam und Eva. Gott wollte eine Beziehung mit ihnen, er wollte, dass sie ihm vertrauen. Doch sie ließen sich verführen, ihm zu misstrauen. Und das nennt die Bibel geistlichen Tod. Und dann geht es im ersten Buch Mose weiter mit den Glaubensvätern, die Gott vertrauten. Zum Beispiel Noah, Abraham, Josef, Mose, David. Sie alle haben auch Fehler gemacht, Schuld auf sich geladen, aber sie haben Gott vertraut, auf ihn gehört und auch gehorcht und werden dann im Neuen Testament im Brief an die Hebräer im Kapitel 11 dafür gelobt. Aber sein Volk, das er sich so erwählt hatte, das hatte große Probleme in Gottes Macht und ging immer wieder in die Irre. Das haben wir im biblischen Unterricht, der sich in diesem Jahr mit dem Alten Testament beschäftigt, immer wieder erstaunt festgestellt und Gottes Geduld mit diesem widerspenstigen Volk bewundert. Er hat sie bestraft, aber er hat ihnen durch seinen Propheten Jeremia versprochen, ich habe Frieden für euch im Sinn und kein Unheil. Ich werde euch Zukunft schenken und Hoffnung geben. Genau, er hält an seinen Versprechen fest. Aber wir haben dann den großen Vorteil, dass Gott aus Liebe seinen Sohn geschickt hat. Und wir haben das dann einfacher, weil er nach seiner Auferstehung eben uns den Heiligen Geist geschenkt hat, allen Gläubigen. Und damit ist Christus in uns. Und das sollte die Welt an uns auch bemerken. So ein ganz offensichtliches Beispiel ist der Saulus, vom Saulus zum Paulus, ist ja richtig so ein Sprichwort geworden. Die Lebensgeschichte des Saulus von Tarsus ist ja bis zum heutigen Tag ja, ganz besonders. Der knallharte Verfolger der Jesus-Jünger begegnet dem Auferstandenen persönlich, legt eine 1A-Kehrtwende hin und erzählt fortan von der guten Botschaft, dass Jesus der Weg zu Gott ist. In einem seiner Briefe an die Christenheit beschreibt Paulus im Grunde, was er selbst erlebt hat. Das ist 2. Korinther 5, Vers 17. Da gibt es auch. Ja. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. In Christus sein. Das bedeutet in einer Beziehung sein. In einem neuen Lebensraum, den Jesus schenkt. Und
Ja, manche, die wissen ganz genau, wann die Beziehung zu ihrem Partner begonnen hat. Und manche, da hat sich das so entwickelt. Und so ist es auch oft in der Beziehung zu Gott, zu Jesus. Aber letztendlich bezweifelt dann niemand, dass diese Beziehung besteht. Aber jede Beziehung muss gepflegt werden. Daran zweifelt auch niemand. Dazu gehört eben gemeinsame Zeit, Austausch, gegenseitiges Vertrauen, Vergebungsbereitschaft, gemeinsame Ziele. Und so ist es auch mit Jesus. Und er hat das Ziel für uns, mit uns in das gelobte Land zu ziehen. Wir haben einmal einen Anfang gemacht, und als wir uns für ein Leben mit Jesus entschieden haben und damit für den Glauben an ihn. Das Wort Glauben, da gibt es eine Folie zu, hat im Urtext der Bibel eine viel tiefere Bedeutung, als wir oft im Deutschen wahrnehmen. Und das können wir uns jetzt mal genauer anschauen. Das Alte Testament ist ja hebräisch, und das hebräische Wort ist Aman. Es bedeutet feststehen, zuverlässig sein, sich auf etwas stützen, sich verlassen. Das Beispiel ist, der Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Also er hat sich auf Gott verlassen, auf das Wort, was er gehört hat und die Versprechen. Hier geht es also nicht nur um ein Fürwahrhalten, sondern um ein Vertrauen, das wie ein fester Grund ist, auf den man sich stellt. Im Neuen Testament, griechisch, und da heißt das Wort Pistis und das Verb Pistoio, das habe ich nachgeschlagen, sowas weiß ich nicht. Es bedeutet Vertrauen, sich fest an jemanden binden und sich auf jemanden verlassen. Da ist das schöne Beispiel, denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, also ein Geschenk. Hier ist Glaube ein aktives Vertrauen, ein sich anvertrauen an Gott, nicht nur ein intellektuelles Zustimmen. Ganz alltagstauglich heißt Glauben, sich mit seinem Leben auf Gott zu verlassen. Also wenn ich mich hier auf irgendeinen Stuhl setze, dann vertraue ich dem Stuhl, dass er mich trägt. Oder wenn ich in ein Flugzeug steige, dann vertraue ich auch dem Piloten, dass er mich ans Ziel bringt. So, und da können wir dann auch nachdenken, wo verlassen wir uns im Alltag wirklich auf Gott und wo eher auf unseren sogenannten gesunden Menschenverstand. Kann man das an unserem Leben erkennen? Was hat sich in meinem Leben verändert, seitdem ich mich auf Gott verlasse? Ich habe ja schon in den anderen Predigten so ein bisschen von meinem Leben erzählt, aber zum Beispiel hätte ich mir früher nicht vorstellen können, ohne eine Beziehung zu einem Partner zu leben. Und doch hat mir Jesus das geschenkt. Dazu musste ich einige Vorstellungen loslassen, musste vergeben und mich auf dieses neue Leben einlassen. Und Jesus hat mir viel Erfüllung geschenkt, wovon ich vorher nicht einmal im Traum gedacht hätte. Aber er hat mich auch durch schwierige Zeiten in meiner Familie und meinem Beruf begleitet. Und da ist es so wichtig, dass wir da uns auf das Neue einlassen und uns nicht immer wieder wie Gottes Volk in der Wüste, uns immer wieder nach den Fleischtöpfen Ägyptens sehnen, alte Gewohnheiten vermissen. Sonst geht es nicht weiter. Gott lockt uns immer wieder, Neues auszuprobieren, bei Schwierigkeiten ihn anzurufen, ihm zu danken und nicht zu nörgeln. Ich glaube, das Nörgeln ist, glaube ich, etwas, was Gott nicht so mag. Da denke ich jetzt immer, das steht jetzt hier nicht drin, da denke ich an den Paulus und den Silas, die im Gefängnis waren und dann um Mitternacht Gott gelobt und ihm gedankt haben. Und dann ist ganz viel passiert. Die hätten menschlich eigentlich genörgelt. Und Jesus sagt aber in Lukas 9, Vers 62, wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Ja, welche Gründe gibt es denn, zurückzuschauen? Es kann die Wehmut sein. Ach, wie war das schön, als ich noch da drüben stand, als mein Partner, meine Partnerin noch mit mir lebte oder überhaupt lebte. Wie war der Boden gut? Wie war das Leben leicht? Oder es kann die Sorge sein, habe ich das richtig gemacht, richtig entschieden? Sind die Furchen auch gerade genug? Ne, beim Flug geht es ja darum. Und geht die Saat tatsächlich auf? Da kann ich mir viele Sorgen machen, aber ich kann da nichts dran ändern. Ob die Saat aufgeht, das muss ich Gott überlassen. Wer seine Hand an den Flug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Das hat Jesus zu einem gesagt in einer Situation. Das klingt ja irgendwie nicht so ganz einladend. Und die Situation war, da war er schon auf dem Weg nach Jerusalem. Und da wusste Jesus, dass es kein schöner Weg sein wird. Und wer da mitgeht, begibt sich in große Gefahr. Und deswegen ist es keine krasse Abfuhr, sondern eher ein Akt der Fürsorge. Wenn Jesus sagt, überleg es dir gut, willst du wirklich mit? Und das ist hier bei uns noch relativ einfach, aber wenn ein Muslim zum Glauben kommt, dann ist das eine wirkliche Gefahr. Da sieht es dann ganz anders aus. Die müssen sich das überlegen. Können sie das? Ja, was hat das für Folgen für mein Leben? In meinem Urlaub letzte Woche, ich war auf Amrum, da habe ich den biografischen Roman Die Vikarin gelesen. Da geht es um Margarete Hoffer. Die war Vikarin in Kriegszeiten, sonst durften ja damals nur Männer predigen. Und die war in Schwenningen dann eingesetzt und hat sich dort der bekennenden Kirche angeschlossen. Und sie hat geholfen, jüdische Menschen zu verstecken und sie auch zu ernähren. Also man hat ja damals so die Lebensmittelkarten gehabt und für die Menschen gab es ja keine Lebensmittelkarte, also musste man da irgendwie auch alles Mögliche organisieren, damit die dann überleben konnten. Und ihre Helfer und sie standen ständig in der Gefahr, entdeckt zu werden und angeklagt zu werden. Die Margarete Hoffer wurde bewahrt, aber wir wissen, dass viele Pfarrer und viele Menschen, die sich im Widerstand gegen das Dritte Reich engagiert hatten und damit gegen den Strom schwammen, dafür schwer leiden mussten, beziehungsweise mit ihrem Leben bezahlten. Da fällt uns natürlich als erster einmal Dietrich Bonhoeffer ein, aber es waren ja viele mehr. Nun gibt es wirklich Situationen, und das hat sie sich ja auch nicht ausgesucht, da ist es nicht unsere Entscheidung, wenn wir uns auf einen schwierigen Weg begeben. Es gibt Zeiten, da werden wir auf einen Acker gestellt, den wir uns nicht ausgesucht haben und auch nie aussuchen würden. Und auch dann müssen wir die Hand an den Flug legen und losziehen. Und wie gut ist es dann zu wissen, dass Jesus selbst sich gut auskennt mit unseren Nöten und dass er sich zu uns stellt und uns hilft. Und das ist so das Wichtige, dass ich mir das immer wieder bewusst mache. Manche werden jetzt sagen, es ist doch gut, zurückzublicken auf Situationen, in denen Gott uns geholfen hat. Das ist richtig, aber wir sollen besser nicht auf die Zeiten unseres alten Lebens zurückschauen. So, und der Ian Thomas, komme ich wieder zu dem zurück, der ist ja da mit dem Vergleich das Leben der Christen mit dem Volk Israel in der Wüste. Die haben auch Gottes übernatürliches Eingreifen erlebt. Gott hat sie zum Beispiel trockenen Fußes durch das Schilfmeer geführt. Doch bei den ersten Schwierigkeiten fingen sie an zu jammern und zu schimpfen. Obwohl Gott ihnen ein unveränderliches Zeugnis seiner Gegenwart durch das tägliche Manna gegeben hatte. Doch sie handelten, als ob es auf Gott nicht ankäme. Gott hatte ihnen so tolle und reiche Verheißungen über das Land gegeben, das sie einnehmen sollten. Und Mose hat sich bestimmt den Mund fußlich geredet, um ihnen das lieb zu machen, was sie da erwartet, was das für ein gelobtes Land ist, wo Milch und Honig fließen. Aber sie lebten nur von den erbärmlichen Erinnerungen an ihre Vergangenheit. Sie konnten nicht glauben, dass Josua und Kaleb, was die ihnen vom gelobten Land erzählten. Sie glaubten den 10 Kundschaftern, die nur die Schwierigkeiten beschrieben, die sie mit ihren menschlichen Augen gesehen hatten. Sie vertrauten Gott nicht, dass er übernatürlich helfen würde, das Land einzunehmen. Und das, obwohl sie im letzten Jahr, das war ja gleich das erste Jahr, so viel Übernatürliches erlebt hatten. Die Strafe war hart. Sie mussten 40 Jahre in der Wüste bleiben und täglich Gottes Manna als Nahrung nehmen. Das war wieder ein Grund zum Schimpfen und Nörgeln. Sie waren in der Wüste stecken geblieben. Das müssen wir uns mal vorstellen, wenn es 40 Jahre lang immer das Gleiche zu essen gibt. Da war bestimmt genau das drin, dass sie überleben konnten, die ganzen Nährstoffe, die man so braucht. Aber das war natürlich, ja, ich weiß nicht, welche Nörgelei in euren Familien, schon wenn man eine Woche lang immer das Gleiche essen soll. So, uns geht es auch oft so. Eine Situation im Beruf oder in der Familie verändert sich nicht. Eine Krankheit will nicht weichen. Wir hadern mit Gott, weil er scheinbar unsere Gebete nicht erhört. Wir probieren alles aus, was uns menschlich zur Verfügung steht. Wir rennen von Arzt zu Arzt oder von Berater zu Berater oder suchen im Internet. Genau. Ja, wenn es um eine neue Wohnung geht oder so. Wir setzen Himmel und Hölle in Bewegung. Aber, ja, wir greifen da wieder die Sachen, die wir kennen. Und so war das für die Ägypter auch. Also die ehemaligen Ägypter, das Volk, die Sklaven, die aus Ägypten kamen. Während Mose auf dem Berg war und mit Gott sprach und das Gesetz empfing, gab Aaron dem Drängen des Volkes nach und baute ihnen ein goldenes Kalb. Und sie wollten was Sichtbares haben, was sie anbeten konnten. Welche Verzweiflung und welche bange Besorgnis muss in den Herzen gewesen sein der wenigen Getreuen, die wussten, dass Gott da was handeln will. Und gibt es am nächsten Tag trotzdem Manna, trotz dieser Geschichte? Und am nächsten Tag war trotz der zerbrochenen Steinplatten war wieder Manna da. Also das ist die unbegreifliche Geduld Gottes. Das ist die Liebe und seine Barmherzigkeit, die nicht von seinem Volk und auch nicht von dir und von mir lassen kann. Ja, aber sie mussten auch einiges dadurch erleiden. Im Psalm 106, 14 bis 15 heißt es, dort in der Wüste wurden sie immer gieriger, in der Einöde stellten sie Gott auf die Probe. Da gab er ihnen das, wonach sie verlangt hatten. Doch dabei ließ er sie krank und schwach werden. Also das ist auch manchmal das Problem, ne? Dass Gott auch manche Sachen erfüllt, die nicht gut für uns sind. In der Wüste waren sie weder glücklich noch fröhlich. Aber welche Veränderung erlebten sie an dem Tag, als sie dann das Land einnahmen? Während die Israeliten in Gilgal in der Ebene von Jericho lagerten, feierten sie das Passahfest am Abend des 14. Tages des ersten Monats. Das erste Mal nach so vielen Jahren. Also das Passa konnte ja nicht in der Wüste gefeiert werden. Am Tag nach dem Passa aßen sie ungesäuertes Brot und geröstetes Korn, das sie in dem neuen Land geerntet hatten. Von diesem Tag an gab es nie wieder Manna. Und sie konnten sich da schon in diesem Jahr von den Früchten Kanaans ernähren. Jetzt konnten sie sich an der Fülle erfreuen, die ihnen Gott verheißen hatte. Nicht mehr nur eben durch Manna am Leben erhalten, jetzt wurden sie völlig befriedigt und satt. Statt der eintönigen Wüstendiät besaßen sie jetzt den Überfluss des Landes Kanaan. Wie geht es uns dabei? Sehnen wir uns auch nach Gottes Fülle? Manche sind geistlich abgemagert und vor der Mauer stehen geblieben von dem Kreislauf, den wir vorhin gesehen haben. Vielleicht sind wir aus Ägypten rausgekommen, aber nie weitergegangen. Und da betet dann Ian Thomas für uns, dass wir wirklich immer wieder an den Segen uns erinnern, den Gott uns schenken will. Und dass wir da loslassen können von dem, was die Erinnerungen an das alte Leben sind. Dass wir wirklich vorangehen, das Land zu erobern und unseren Besitz zu besitzen. Das hat Gott uns ja verheißen, seine Fülle. Der Ian Thomas beschäftigt sich dann auch noch mit dem Mose, den Thomas als geistlichen Riesen beschreibt. Ihm gelang es zwar, das Volk der Hebräer aus Ägypten hinauszuführen, aber er konnte sie nicht nach Kanaan hineinführen. Er wird in 4. Mose 12,3 als der demütigster oder sanftmütigster Mensch gelobt. Aber irgendwie hat er trotzdem versagt. Warum? Weiß es jemand von euch, wo er versagt hat? Mose? Genau, super. Am Anfang des Auszugs, da sollte er das so tun, auf Befehl Gottes den Felsen am Horeb schlagen und dann floss Wasser raus. Und das war in der Wüste Sin, östlich des Golfes von Suez. Suezkanal kennt er. Und 38 Jahre später waren sie nur ein Stückchen weiter westlich, in der Wüste Zin, westlich des Salzmeeres. Und sie fanden wieder mal kein Wasser. Und da machten die Israeliten Mose Vorwürfe. 4. Mose 20, 3-5. Sie waren wütend auf Mose und sagten, wären wir doch umgekommen wie die anderen, die Jahwe sterben ließ. Warum habt ihr die Gemeinde Jahwes in diese Wüste gebracht, damit wir hier sterben samt unserem Vieh? Warum habt ihr uns überhaupt aus Ägypten herausgeführt, um uns an diesen bösen Ort hier zu bringen? Hier kann man nicht säen, es gibt keine Feigenbäume, keine Weinstöcke, keine Granatapfelbäume, nicht einmal Wasser zum Trinken. Und dann geht es weiter mit den Versen 7 und 8. Der Herr sagte zu Mose, nimm deinen Stab, ruf gemeinsam mit deinem Bruder Aaron das ganze Volk zusammen. Vor ihren Augen sollt ihr den Felsen dort befehlen, euch Wasser zu geben. Auf dein Wort hin wird Wasser aus ihm sprudeln, damit Menschen und Tiere zu trinken haben. Gott hatte ihm also geboten, zu dem Felsen zu reden. Doch was tat Mose? Da geht es weiter in 4. Mose 20, 10 bis 12. Gemeinsam mit Aaron ließ er die ganze Gemeinschaft beim Felsen zusammenkommen und sagte, ihr seid ein widerspenstiges Volk. Schaut her, wir werden jetzt für euch Wasser aus diesem Felsen fließen lassen. Mose hob seine Hand und schlug mit seinem Stab zweimal gegen den Felsen. Da strömte so viel Wasser heraus, dass alle Menschen und Tiere genug zu trinken hatten. Aber der Herr sagte zu Mose und Aaron, ihr habt mir nicht vertraut und mich nicht vor den Israeliten als heiligen und mächtigen Gott geehrt. Darum dürft ihr dieses Volk nicht in das Land bringen, das ich ihnen geben werde. Gott hatte also mit keinem Wort davon gesprochen, dass Mose den Felsen schlagen sollte. Gott hatte geboten, zu reden. Und er würde alles Wasser geben, das sie brauchen. Mose hatte aus eigener Kraft und so ein bisschen aus der Erfahrung auch gehandelt. Und er sagte auch, das widerspenstige Volk, ich glaube, das ging ihm ganz schön auf die Nerven. Ne? Aber trotzdem hatte er damit nicht auf Gott gehört und ihm die Ehre nicht gegeben. Gott wollte dem Volk zeigen, dass er auf Gebete hin übernatürlich handeln könnte. So wie Jesus Christus spricht in Johannes 7, Vers 38. Wer an mich glaubt, für den gilt, was die Schrift gesagt hat. Aus ihm heraus werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Er meinte damit den Geist, den die erhalten sollten, die an ihn glauben würden. So. Gott wollte also, dass Mose mit ihm redet und vertraut, dass er die Lösung ist und dass er nicht auf seine eigene menschliche Kraft baut, Und das gilt auch für uns. Wir müssen immer wieder kapitulieren und erkennen, dass wir nichts für Gott aus unserer eigenen Kraft tun können. Also, wir müssen kapitulieren und erkennen, dass wir nichts für Gott aus unserer eigenen Kraft tun können, sondern dass wir ihn tun lassen. Mose tat sein Bestes, sein Allerbestes, aber das war sein Fehler, denn Gott wartete darauf, sein Bestes zu vollbringen. Damit soll Mose nicht verurteilt werden, der Beweis, wie hoch Gott ihn einschätzte, sehen wir daran, dass Mose unter denen war, die mit dem Herrn Jesus Christus auf dem Berg der Verklärung standen. Diese Kapitulation vor Gott kostet Opfer, denn wir vertrauen auf unseren Wohlstand, auf Versicherungen, die Kunst der Ärzte, die Wissenschaft, unsere Erfahrungen. Bin ich in der Lage, diese Sicherheiten loszulassen? Paulus ermutigt uns in Römer 12, Vers 1. Weil Gott uns solches Erbarmen geschenkt hat, Geschwister, ermahne ich euch nun auch, dass ihr euch mit Leib und Leben Gott als lebendiges und heiliges Opfer zur Verfügung stellt. An solchen Opfern hat er Freude, und das ist der wahre Gottesdienst. Und richtet euch nicht nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lasst die Art und Weise, wie ihr denkt, von Gott erneuern und euch dadurch umgestalten, sodass ihr prüfen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob es Gott gefallen würde und ob es zum Ziel führt. Und das Ziel ist nicht, wie Mose in der Wüste sterben zu müssen, sondern in das Land Kanaan einziehen zu können, in das Land der Verheißung. Und das ist für uns das Reich Gottes. Und dort ist die Freude am Herrn unsere Stärke. Ian Thomas schreibt dann auf Seite 130, lerne Gott Raum für sein Handeln zu lassen. Lerne still zu werden und zu erkennen, dass er Gott ist. Du hast kein Recht dazu, in Panik zu geraten. Finde ich ja schon stark. Kein Recht dazu. Wenn du fest davon überzeugt bist, dass Gott der Lenker deines Lebens ist und dass er zuständig ist für alle deine Angelegenheiten, dann musst du auch nie furchtsam und besorgt sein. Mit diesem Vertrauen halten wir dann das wichtigste Gebot ein. In Matthäus 22, 37 bis 39. Du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen lieben, mit deiner ganzen Seele und deinem ganzen Verstand. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Das zweite ist ebenso wichtig. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Aber das Tolle ist, Gott hat uns zuerst geliebt. Ohne dass wir irgendetwas dazu tun mussten. So wie wir menschlich unsere Kinder lieben, kurz schon gleich nach der Geburt, da haben die überhaupt noch nichts getan, lieben wir sie. Und wenn sie sich später abwenden von uns, dann bleiben sie trotzdem unsere Kinder. Und wir freuen uns wie der Vater in meiner Lieblingsgeschichte, wenn der Sohn, der den Vater für tot erklärt hatte, wieder zurückkehrt. Und dann feiert er ein Fest. Gott schenkt uns dann, wenn wir ihn an uns handeln lassen, die Früchte des Geistes. Er schenkt Liebe, Freude, Barmherzigkeit, Güte, Freundlichkeit, Treue. Dann steht da Frieden und da sage ich denn Vergebungsbereitschaft, Geduld, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Wie weit gebe ich ihm Raum in meinem Herzen? Oder wie weit vertraue ich noch meiner eigenen Kraft, meinem eigenen Können? Ich gebe euch jetzt ein paar Augenblicke Zeit, darüber nachzudenken, und dann möchte ich mit euch beten.
Lieber Vater im Himmel, ich danke dir, dass du jeden von uns wolltest und liebst und jeden von uns in dein Reich einlädst. Dass du jeden von uns aus dieser Wüste lockst und dass du immer wieder ja, uns Gutes tust. Wir haben vorhin gesungen, du tust im Innern meiner Seele gut. Und ich danke dafür. Danke dir dafür, dass du derjenige bist, der handelst, der uns immer wieder einen Anfang schenkt. Wir können immer wieder umkehren und neu anfangen. Da haben wir es besser als die Menschen da, die 40 Jahre lang in der Wüste waren. Wir müssen nicht so lange in der Wüste bleiben, sondern wir können sofort umkehren und dich bitten. Und du vergibst gerne und du stehst mit offenen Armen da. Und wenn wir nicht wissen, was wir tun sollen, dann dürfen wir wirklich dich um Weisheit bitten, um irgendetwas zu entscheiden. Und du wirst diese Weisheit schenken. Danke, dass du so großartig bist, dass wir dich loben, preisen und ehren dürfen. Danke für deine Güte und Treue und deine riesige Geduld mit uns. Amen.